die Presse.
Herzlich willkommen bei Was wichtig ist. Mein Name ist Clemens Patek. Ich bin Nachrichtenredakteur bei der Presse mit Schwerpunkt Ausland und freue mich, dass Sie heute im Podcast wieder zuhören. Wir haben in dieser Woche schon viel erlebt, was den Iran-Krieg betrifft. Es gab Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die Zivilisation im Iran quasi auszulöschen. Und dann gab es doch eine Waffenruhe. Und nun streiten alle Beteiligten darüber, wie diese Waffenruhe denn genau auszulegen ist. Gilt sie zum Beispiel auch für den Libanon? Ich habe darüber mit unserem USA-Korrespondenten Stefan Riecher gesprochen. Wie ist der Blick der US-Regierung auf die derzeitige Lage im Nahen Osten? Und wie schauen die US-Amerikaner auf ihren Präsidenten? Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Clemens, grüß dich.
Wir haben jetzt rund 2 Tage Waffenruhe hinter uns. Theoretisch im Libanon bleiben die Kämpfe vorerst intensiv. Donald Trump hat gepostet, der Iran möge sich bitte an das Real Agreement, die echte Vereinbarung, halten. Wie siehst du die Lage aktuell? Welche Vereinbarung glaubt denn Donald Trump hier getroffen zu haben? Und wie kann es eigentlich sein, dass Israel und USA sich da nicht ganz einig sind?
Ich bin da selber nicht ganz sicher. Ich habe mir gestern den J.D. Vance angehört. Der hat eine längere Pressekonferenz gegeben, bevor er in Budapest nach seinem Besuch bei Orban ins Flugzeug eingestiegen ist und hat im Detail darüber gesprochen. Und er hat gesagt, das war ein Missverständnis, ein glaubhaftes Missverständnis, und dass der Libanon nie inkludiert war in dieser Waffenruhe. Das war die Aussage von J.D. Vance. Er hat gemeint, dass sich Israel trotzdem ein wenig zurückhalten werde, das war sein Wortlaut, aber offiziell die Waffenruhe mit Libanon nicht inkludiert war.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, von dem, was ich gelesen und gehört habe, handelt es sich da ja wirklich um ein mündliches Agreement, wo man dann leicht sagen kann, ich habe das anders verstanden. Da gibt es nichts Verschriftliches.
Zumindest nichts, was wir Journalisten oder die Öffentlichkeit gesehen hätte.
Wie verkauft denn Donald Trump die derzeitige fragile Situation? Nehmen ihm die Menschen in den USA ab, dass das ein Sieg jetzt war, den er gegen Iran erzielt hat?
Das geht weitgehend nach wie vor den Parteilinien entlang. Also Trump verkauft natürlich den Krieg als großen, einzigartigen Sieg der USA. Vor allem deshalb, weil Iran militärisch mehr oder weniger zerstört worden wäre, wie er sagt. Die Amerikaner nehmen es ihm zum Teil ab, sofern sie Republikaner sind, oder zum guten Teil auch aus der MAGA-Bewegung, nicht komplett, aber zum guten Teil. Die Demokraten nehmen sie nicht ab. Da gibt es eigentlich noch relativ wenig Risse in der Parteilinie. Die Republikaner stehen hinter Trump. Wo es ein wenig Risse gab, war vor dem Waffenstillstand, in der Wortwahl Trumps, als er davon sprach, die ganze Zivilisation im Iran auszulöschen. Da haben sich auch einige Republikaner zu Wort gemeldet und das heftig kritisiert.
Ist diese Wortwahl Trumps vom Dienstag, kurz vorm Ablauf des Ultimatums, ist das etwas, was hier noch länger für Debatten sorgen wird, oder ist das schon wieder gegessen? Es gab ja doch Debatten um Impeachment-Verfahren, dass man das irgendwie wieder anleiern möchte.
Ja, das verläuft im Sand, zumindest solange die Republikaner die Mehrheiten haben im Kongress. Da sehe ich eigentlich jetzt nichts kommen, was das Impeachment betrifft. Und inwiefern die Wortwahl noch weiterhallen wird oder Konsequenzen haben wird, kommt darauf an, was in den nächsten 2 Wochen passiert. Wenn der Waffenstillstand mehr oder weniger hält, dann wieder verlängert wird. Es gibt viele Beobachter, die sagen, es wird wahrscheinlich nicht so bald einen dauerhaften Waffenstillstand geben, aber so ein Stück-für-Stück Verlängerung, jetzt mal für 2 Wochen und dann wieder für ein paar Wochen, dann wieder für ein paar Wochen. Wenn das so weitergeht und Trump nicht notwendigerweise wieder mit der ganzen Auslöschung der Zivilisation droht, dann glaube ich, wird das jetzt keine längerfristigen innerpolitischen Nachwirkungen in den USA haben. Aber das kann sich natürlich jederzeit ändern.
Es gibt immer wieder relativ rasch die Forderungen nach einem Amtsenthebungsverfahren seitens der Opposition. Das ist so ein bisschen der Klassiker. Was machen denn die Demokraten sonst, ja, um Donald Trump etwas entgegenzustellen? Oder liegt das einfach daran, dass sie einfach rein politisch in den Parlamentskammern keine Mehrheit haben und daher auch nicht in der Lage sind, hier mehr entgegenzusetzen?
Rein realpolitisch spielt das sicher eine große Rolle. Da können sie nicht viel machen. Was die Wahlen betrifft oder generell die Mehrheiten, stehen ja im November die Kongresswahlen an. Da könnte sich das ändern. Da deutet auch einiges darauf hin im Moment, dass die Demokraten zumindest im Haus die Mehrheit übernehmen könnten. Sie haben in den letzten Wochen und Monaten mehrere kleine Regionalwahlen gewonnen. Erst diese Woche war in Wisconsin eine Wahl zum lokalen Höchstgericht. Und da hat der liberale Kandidat der Demokraten relativ überraschend gewonnen und auch die Mehrheit in Wisconsin jetzt gekippt am Höchstgewicht in Richtung der Demokraten. Das sind so Kleinigkeiten, die jetzt unmittelbar sich bundespolitisch noch nicht auswirken, die aber durchaus ein Indikator sein können für die Wahl im November. Und da könnte sich dann das Blatt drehen und die Demokraten haben dann wieder mehr mitzusprechen. Generell, was den Demokraten fehlt, ist ein wenig eine Führungspersönlichkeit. Es gibt eigentlich die üblichen Verdächtigen, die sich immer wieder zu Wort melden. Der Chuck Schumer, der Minderheitsführer im Senat, die Alexandria Ocasio-Cortez aus New York. Das sind so die Klassiker. Der Gavin Newsom, der Governor von Kalifornien. Das sind eigentlich die lautesten Stimmen der Demokraten, allerdings schon seit Jahren. Und so wirklich herauskristallisiert hat sich jetzt noch keine Führungspersönlichkeit, die vielleicht auch 2028 die Wahl gewinnen könnte, dann die Präsidentschaftswahl.
Was glaubst du, spielt denn da eine große Rolle jetzt bis zu den Midterms-Wahlen im Herbst? Sind es dann die Preise im Inland, die Energiepreise oder ist es doch die allgemeine außenpolitische, ja die allgemeine Linie von Donald Trump, dass sich da seine eigenen Anhänger ein bisschen ja, betrogen fühlen mit Make America Great Again und mit seiner Priorisierung Amerikas und dann seinen vielen Interventionen im Ausland?
Ja, also beides spielt eine große Rolle und es hängt ja auch direkt zusammen, wie wir jetzt im Iran-Krieg gesehen haben. Durch die Sperre der Straße von Hormuz sind die Energiepreise gestiegen, sind die Preise in den Zapfsäulen gestiegen. Eine Gallone, das sind knapp 4 Liter, kostet jetzt mittlerweile über $4. Vor dem Krieg waren es auch weniger als $3. Also es ist schon ein deutlicher Unterschied, der die Amerikaner beschäftigt, der eine Auswirkung auf die Wahl haben wird. Und da hängt auch die Außenpolitik mit der Wirtschaft eng zusammen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Wirtschaft in den meisten Fällen das dominante Thema ist in den USA. Und das wird möglicherweise auch dieses Mal wieder so sein. Und bis zur Wahl ist doch noch ein schönes Stück, halbes Jahr circa. Wenn der Iran-Krieg jetzt nicht wieder neu ausbricht und wenn sich die Lage beruhigt, dann kann das bis dahin schon ein wenig in den Hintergrund gedrängt sein und möglicherweise die Inflation, die Wirtschaft, die Börsen wieder eine zentrale Rolle spielen.
Jetzt haben wir kurz über die Preise gesprochen und wie die Amerikaner zu Donald Trump stehen. Ist da ein Stimmungsbild absehbar, das man da nennen kann?
Ja, die Umfragen sind immer ganz interessant. Man sollte sich das genauer anschauen. Es gibt den Durchschnitt der Umfragen, dann gibt es die liberalen Institute, die ihre Umfragen liefern und die konservativen Institute. Generell im Durchschnitt ist der Umfragewert gesunken in den letzten Wochen durch den Iran-Krieg. In den letzten 1-2 Tagen ist er wieder minimal auf über 40% gestiegen. Er war im Durchschnitt unter 39%, jetzt ist er bei 41 wieder, trotzdem schlecht. Wenn man sich im Detail anschaut, ich habe mir vorher rausgepickt CNN als Beispiel, da ist er bei unter 38% im Moment. Dann gibt es das Rasmussen Institute, ein eher konservativer Meinungsforscher, da steht er bei 46-47%. Er steht schlecht da, keine Frage, aber die letzten Jahre haben auch immer wieder gezeigt, dass am Ende des Tages bei den Wahlen eher die konservativen Meinungsforscher recht hatten und er dann meist besser abgeschnitten hat als die Umfragen. Er wird sich zeigen, ob das im November wieder so ist, aber ich würde die Republikaner auf jeden Fall jetzt noch nicht völlig abschreiben.
Reden wir noch über die Beziehungen zu Europa. NATO-Generalsekretär Mark Rutte war gestern in Washington zu Gast. Heute liest man schon von neuen Drohungen gegen NATO-Partnern. Donald Trump fühlt sich nicht ausreichend unterstützt in der Sicherung der Straße von Hormuz oder generell in seinem Krieg gegen den Iran. Wie schätzt du das ein? Ist das mittelfristige wirkliches Ziel von Donald Trump, aus der NATO auszutreten oder reden wir hier auch wieder von Drohszenarien?
Also zunächst einmal, das kann er gar nicht ohne die Unterstützung des Kongresses. Er braucht den Kongress, um aus der NATO auszutreten. Alleine schon deshalb glaube ich nicht, dass das ein reales, zeitnahes Szenario ist. Der letzte Vorschlag oder die letzte Idee, die gerade die Runde macht in Washington, ist eine selektive Bestrafung von einzelnen NATO-Mitgliedern, die nicht geholfen haben im Iran-Krieg. Ein Dorn im Auge ist Trump vor allem Frankreich, Italien, Spanien, die ja auch zum Teil die Überflugsrechte nicht gewährt haben. Und da ist jetzt die letzte Idee, dass die USA selektiv Militärs aus diesen Ländern abziehen werden und in Ländern stationieren werden, die hilfreicher waren. Rumänien, Bulgarien, Griechenland, Polen, die haben ja die USA unterstützt, die haben ihnen die Überflugsrechte gewährt und denen ist die Regierung jetzt positiver gestimmt. Das ist ja auch generell interessant zu sehen, wenn Trump die NATO als zahnlosen Papiertiger bezeichnet. Und dann sieht man ja auch die Spaltungen innerhalb der NATO, innerhalb der EU. Manche Länder gewährten ihm die Überflugsrechte, manche Länder haben Unterstützung angekündigt, andere wie Spanien allen voran waren da wiederum ganz streng in die andere Richtung. Und da will Trump jetzt, glaube ich zumindest, jetzt unterscheiden und entsprechend selektiv bestrafen bzw. belohnen.
Sofern die Waffenruhe hält, was will Donald Trump in den nächsten 2 Wochen in den Verhandlungen erreichen? Was wollen die USA?
Gute Frage. Ich weiß es selbst nicht ganz. Manchmal bin ich nicht sicher, ob innerhalb der Regierung eine klare Linie vorgegeben ist, was erreicht werden soll. Ja, die Öffnung der Straße von Hormuz ist natürlich das übergeordnete Ziel. Bleibt die Frage, in welcher Form? Soll sie komplett bedingungslos frei sein für alle Schiffe aus allen Ländern, ohne Mautsystem, ohne sonstige Auflagen? Oder meint Trump nur, dass das Öl durchkommen muss in einer Form oder der anderen und es dann vielleicht doch irgendeine Form eines Mautsystems geben kann, wo auch der Iran verdient? Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das eigentlich ein No-Go war für die Amerikaner. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass ein neues Ausbrechen des Krieges in extremer Form in gewisser Weise ein No-Go ist für Trump und für seine Republikaner. Deshalb ist es in gewisser Weise eine Lose-Lose-Situation für die USA, wenn der Iran Hardball spielt. Auch wenn die Amerikaner das nicht so verkaufen. Also J.D. Vance gestern in seiner Pressekonferenz war ganz klar, dass die Amerikaner alle Trümpfe in der Hand haben, dass sie nicht davor zurückscheuen würden, den Iran neuerlich zu bombardieren und auch die Infrastruktur anzugreifen. Also die offizielle Kommunikationslinie ist schon weiterhin auf mögliche Konfrontation. Aber hinter den Kulissen glaube ich, dass die das mit allen Mitteln vermeiden werden wollen. Selbst wenn es heißen würde, dass Kosten anfallen für die Passage in Hormuz.
Weil eben heute Thema Angriffe Israels in Libanon. Wie siehst du da die Achse USA-Israel? Sprechen die da mit einer Stimme in den Verhandlungen?
Na, die Israelis, die waren ja bis zum Schluss eigentlich gegen diese Waffenruhe. Der Netanyahu soll versucht haben, noch bis wenige Stunden vor Verkündung der Waffenruhe Trump davon abzubringen, weil die Israelis eben nicht das Gefühl haben, dass sie alle Kriegsziele erreicht haben. Die fühlen sich weiterhin bedroht. Die wollten diese Bedrohung aus Teheran endgültig oder zumindest für längere Zeit mal abschalten. Das ist nicht gelungen. Der Iran hat klar gemacht, dass er weiterhin eine Bedrohung darstellt. Das hat auch noch unmittelbar vor der Waffenruhe gezeigt. Von daher will ich nicht sagen, dass die notwendigerweise mit einer einheitlichen Stimme sprechen, auch wenn am Ende des Tages natürlich die USA weiterhin der größte Verbündete Israels sind. Daran würde ich jetzt nicht unbedingt zweifeln.
Ich würde noch ganz gerne kurz mit dir über die Beziehungen von Donald Trump zu Viktor Orban sprechen. Am Sonntag wird gewählt. In Ungarn, Parlamentswahl. Ist Viktor Orban da so ein prominenter Partner, dass das eine Wahl ist, die er genau beobachtet? Oder denkst du, das ist ihm, ja, er wird auch sonst seine Botschaften in Europa anbringen?
Eher ersteres. Also ich glaube schon, dass ihm Ungarn sehr, sehr wichtig ist. Nicht umsonst ist J.D. Vance ja noch wenige Tage vor den Wahlen nach Budapest geflogen, hat versucht, Orban den Rücken zu stärken. Das war auch in den USA ein relativ großer Deal, dass der Vizepräsident da jetzt noch in ein relativ kleines EU-Land fliegt, das jetzt auch nicht direkt im Krieg in Iran involviert ist. Zum Zeitpunkt der Waffenruhe im Iran, also das ist schon ein klares Zeichen von Prioritäten, ja, dass während der Krieg tobt bzw. die Waffenruhe vereinbart wurde, der Vizepräsident offiziell nach Ungarn reist, um Orban den Rücken zu stärken. Also das ist dann schon ziemlich wichtig.
Danke, Stefan, für deine Analyse und liebe Grüße nach New York.
Gerne. Danke, Clemens. Alles Gute.
Vielen Dank fürs Zuhören. Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie wie gewohnt auf diepresse.com/Ausland. Die jüngsten Artikel von Stefan Riecher habe ich Ihnen in den Shownotes verlinkt. Und was uns als Presse-Audio-Team natürlich freuen würde, wenn Sie unseren Podcast mit 5 Sternen bewerten und unseren Kanal auch abonnieren. Das geht übrigens auch auf YouTube. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.